Was ich oft gehört habe, ist, wenn man auf dem Weg zur Klinik einen Partner hat, der sagt, du, ich spüre dir an, dass deine Entscheidung dich nicht trägt und dass du vielleicht doch diese Schwangerschaft willst, ich gehe alles mit, was du entscheidest, dann geh dir nicht hin.
Mikro für dich, ein Podcast der Villa Vie.
Tachchen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus der Villa Vie. Mein Name ist Tirza Schmidt und heute haben wir einen ganz besonderen Menschen zu Gast. Er ist reich an Erfahrungswerten, vielseitig engagiert und sieht uns Menschen in unserem Menschsein an mit seinem hochwertigen Ultraschallgerät oder ganz einfach in einem ganz persönlichen Gespräch. Er ist seit meinem Geburtsjahr, also 1985, in der Gynäkologie und Geburtshilfe tätig und inzwischen nicht nur Vater, sondern auch Großvater, nicht nur Chefarzt fast AD, sondern weiterhin der Detlef, also ein Mann der tatkräftigen Worte. Schön, dass du heute hier bist.
Danke für die Einladung.
Gerne. Detlef, dein Lieblingsgetränk ist Coca-Cola mit dem goldenen Deckel. Also Cola ohne Koffein und ohne Zucker. Welche Erinnerungen verbindest du mit Coca-Cola im Klinikalltag als Chefarzt?
Also grundsätzlich ist das Getränk, das die Väter trinken, wenn die Frau seit Stunden um die Geburt ringt und sie sich wach halten müssen. Also das ist für die Klinik so, ne, jeder hat irgendwo eine Flasche Cola in der Tasche, wenn die ganze Nacht schon durchgeweht wurde und das Kind aber am nächsten Abend immer noch nicht geboren ist. Also das ist so meine Erinnerung.
Das ist eine sehr schöne Erinnerung, oder?
Ja, vor allen Dingen die arme Frau trinkt ja dann in der Regel Wasser oder aber jedenfalls keine Cola, auch alleine schon wegen dem Aufstoßen und so. Aber die Frau hat ja gar keine Alternative, die muss wegen der Wehentätigkeit wach sein. Aber der Mann hilft sich dann eben mit Cola.
Klingt ein bisschen, als ob ihr Männer euch da einig seid. Ich erinnere mich daran, als ich das erste Mal etwas von dir gehört habe und dich gesehen habe. Es war im Jahr 2008, also schon ein bisschen was her, irgendwo in Recklinghausen. Damals hattest du als Arzt einen Vortrag gehalten über mögliche Folgen von Schwangerschaftsabbrüchen. Du trägst den Titel Chefarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe. Hast du in deiner beruflichen Laufbahn das Phänomen wahrgenommen, ob und welche Art von Spuren ein erlebter Schwangerschaftsabbruch bei Frauen hinterlassen kann?
Das Spannende an der Frage, die du gerade stellst, ist eigentlich die, dass man die so in der Form, wie du sie stellst, in Deutschland offiziell gar nicht diskutieren darf. Das hat was mit Wissenschaftlichkeit zu tun, mit Veröffentlichungen zu tun, mit Politik zu tun. Also ich bin ja im Alltag Frauen begegnet, die Schwangerschaft abgebrochen hatten oder wollten oder vor der Frage standen, soll ich das tun oder nicht, und habe ganz anderen Bezug zu der Frage als die Frage, die aus der Politik kommt. Und die aus der Politik ist belastet mit Ideologie. Es gibt Leute, die grundsätzlich nicht wollen, dass es nach Schwangerschaftsabbruch überhaupt Folgen gibt. Nun kann man ja aber Komplikationen nicht wünschen oder wegwünschen, sondern die gibt es oder die gibt es nicht. Und dann gibt es natürlich umgekehrt auch Leute, die grundsätzlich sagen, es muss ja nach Schwangerschaftsabbruch Folgen geben. Und meine Wahrnehmung ist, das ist viel komplexer, als man das politisch beantworten könnte. Es gibt Frauen, kenne ich, meistens aus den ehemaligen Ostblockstaaten, am stärksten aus der UdSSR. Die hatten keine Pille, die hatten keine Verhütung und für die war Schwangerschaftsabbruch nichts anderes wie Empfängnisregelung. Das heißt aber nicht, dass diese Frau nie was empfunden haben, sondern die waren gezwungen, auf die Art und Weise zu verhindern, dass sie 7, 8, 9 Kinder kriegten und hatten spätestens nach dem 2., 3. Mal das Gefühl, naja gut, keiner sagt was, keiner fragt danach, ich darf gar keine Empfindung haben. Die haben sich quasi das normal gedeutet. Und umgekehrt gibt es trotzdem auch dort Frauen, die mir erzählt haben und gesagt haben, ich wollte das nie, aber ich musste. So eine Antwort hört man ja schon, dass da irgendwo doch Konfliktstoff war. Und umgekehrt habe ich hier Frauen erlebt, die tatsächlich auch an einem Abbruch in eine so starke Lebenskrise gekommen sind, dass sie erstmal komplett raus waren. Dass sie Selbstmordgedanken hatten über eine lange Phase, dass sie im Klinikaufenthalt waren. Also ich würde subjektiv an der Stelle einfach mal sagen, lasst uns das nicht politisch betrachten, sondern mehr individuell. Und individuell kann ich bestätigen, es gibt Folgen nach Schwangerschaftsabbruch bis hin zum völligen Zerbruch. Wie häufig das ist, diese Frage ist nicht geklärt. Aber dazu muss man auch wissen, Studien, die das untersuchen können, sind hier nicht gewünscht. Und woanders sind sie schon mit einem anderen Ergebnis, stehen sie schon fest, bevor sie überhaupt begonnen sind. Das kann beides nicht richtig sein. Also eigentlich müsste es Offenheit dafür geben, das zu untersuchen. Und ich kenne aber im Moment kein einziges Land, wo diese Offenheit für eine ehrliche Analyse da ist.
Wenn die Frage politisch zu heikel oder auch zu kontrovers ist, wie würdest du die Frage formulieren aus medizinischer Sicht?
Also ich würde halt versuchen, möglichst neutral und auch sachlich zu bleiben und zum Beispiel zu fragen, hast du in 30 Jahren als Chefarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe Folgen nach Schwangerschaftsabbruch kennengelernt, wahrgenommen, erlebt bei Frauen? Und dann unabhängig davon, was schätzt du denn, wie häufig das ist? Das wären so zwei Fragen, die man ganz sachlich stellen könnte, auf die man dann Antworten finden müsste.
Und da war gerade schon deine Antwort drin, ja, und in welcher Häufigkeit ist nicht geklärt?
Die Häufigkeit kann ich deshalb nicht klären, weil ich zwar 30 Jahre, in den 30 Jahren habe ich sicherlich etliche 10.000, also ich schätze mal dreimal 10.000 Frauen kennengelernt oder auch Paare, und die haben ja nicht alle einen Schwangerschaftskonflikt gehabt. Das heißt, ich kann noch nicht mal sagen, wie viele von denen haben einen Schwangerschaftskonflikt durchlebt. Und ich könnte auch die Zahlen nicht benennen, wie viele Frauen nach Abtreibung habe ich überhaupt kennengelernt. Also ich könnte zur Statistik wenig sagen. Aber ich habe halt die Fälle erlebt. Und die Fälle, die ich erlebt habe, die sind als Beispiele so ergreifend, dass sie auch nicht mehr geleugnet werden können. Ich erinnere mich an einen Fall einer Frau, die war 39 Jahre alt, konnte bis dahin keine Kinder kriegen, ist in Kinderwunschbehandlung gegangen, ist dann schwanger geworden. Und aus dieser Schwangerschaft ist aber eine Schwangerschaft mit Trisomie 21 entstanden. Und sie ist erst zu mir gekommen, nachdem sie dort war und die ihr geraten haben, die Schwangerschaft zu beenden, weil eben aus dieser Behandlung dieses Kind entstanden ist. Sie kam mit ihrer Mutter. Und die erste Aufgabe, die sie von mir erwartet hat, das hat sie erbeten, dass ich noch einmal gucke, ob denn die Diagnose stimmt. Das war allerdings, weil die Schwangerschaft schon weiter vorangerückt war, nicht schwierig. Die Diagnose stimmte eindeutig. Also ich konnte nur bestätigen, was auch in Vitro-Spezialpraxis festgestellt wurde. Und dann haben wir aber natürlich in diesem Ultraschall, weil sie ja auch mit der Frage kam, was würden Sie denn an meiner Stelle tun? Und dann habe ich ja halt nochmal gesagt, dass das ganz schwierig ist für einen Mediziner oder Arzt, jemanden eine Entscheidung abzunehmen, sondern das Einzige, was ich jetzt machen könnte, wäre ihr zu helfen, ich sag mal, eine Entscheidung zu finden, dadurch, dass sie Kontakt zum Kind hat. Und dann haben wir uns das Kind angeguckt, also Arme, Beine, Kopf, alles. Ein Trisomie 21 Kind ist ja ein komplettes Kind. Und das Einzige, was man dann sieht, ist, dass es Auffälligkeiten am Herz gab. Dann konnte man was am, ne, den kürzeren Hals kann man sehen, die Nase kann man, man kann verschiedene Dinge sehen. Aber dann hat die Mutter sich ins Gespräch eingemischt und hat gesagt, du hast, also zu ihrer Tochter, du hast doch dein Leben lang versucht, schwanger zu werden. Jetzt bist du schwanger, kriegst ein Kind und das Kind ist vollständig, wie wir hier im Ultraschall sehen. Was willst du noch? Und dann habe ich halt an der Stelle signalisiert, dass ich eben wichtig für sie finde, dass sie eine Entscheidung trifft, die nicht von einer medizinischen Diagnose Kind mit Trisomie 21 abhängig ist, sondern eine Entscheidung des Herzens trifft. Ist das das Kind, was ich mir gewünscht habe, und will ich das bekommen, oder worauf baut man so eine Entscheidung auf? Das ist eine einzige Begegnung gewesen. Die hat ungefähr 40 Minuten gedauert. Dann ist man ja eigentlich erstmal raus und weiß auch nicht, wie das ausgeht. Aber was ich dann nachher erfahren habe, ist, die Mutter hat mich besucht, ein Jahr später. Die Frau hatte tatsächlich das alles abgewogen, ist dann nochmal in die In-vitro-Praxis gegangen. Danach hat sie alles unterschrieben und ist dann in eine Abtreibungspraxis gegangen, hat das Kind wegmachen lassen. Und dann ist sie aber in ein Loch gefallen, dann ist sie psychisch auffällig geworden, dann ist sie in eine Klinik gekommen, dann hatte sie Selbstmordgedanken und dann ist sie praktisch erstmal aus dem ganz normalen Leben raus gewesen. Die Mutter von ihr war völlig verzweifelt. Sie hat mich später nochmal besucht und dann hatte ich natürlich die Hoffnung auch, dass die Frau das durch Therapie und Gespräch überwinden konnte. Es war 3 Jahre später, da war sie aber noch nicht im normalen Leben zurück. Und das ist jetzt nur ein einziger Fall. Und wenn das auch nur ein Fall von 1000 ist, wenn man das miterlebt und daran selbst beteiligt ist, dann macht das deutlich, es gibt Folgen nach Abtreibung und die sind für manche Menschen absolut einschneidend.
Und im Einzelnen bedeutsam. In Deutschland gibt es gesetzliche Fristen, von wann bis wann und unter welchen Bedingungen man einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen kann und dieser straffrei bleibt. Kannst du das mal beschreiben?
Das ist für jüngere Betroffene schwierig in der Historie zu verstehen, aber für mich relativ einfach, weil ich bin ja schon 85 eingestiegen in die Arbeit als Gynäkologe, Frauenarzt, Geburtshelfer. Und die Situation ist so, dass wir kommen aus einer Zeit, wo Abtreibung grundsätzlich verboten war. Vom Grundgesetz her, vom Strafrecht her. Abtreibung war eine Straftat. Aber schon Ende der 70er Jahre begann eine heftige Diskussion, ob das nicht dazu führt, dass Frauen im Grunde genommen ins Abseits gedrängt werden. Durch Schwangerschaften, die sie nicht austragen wollen, können. Oder vielleicht sogar Schwangerschaften, die gar nicht freiwillig entstanden sind. Und im Rahmen dieser Diskussion, die war richtig heftig in den 80er Jahren, bin ich damals schon gefragt worden, ob ich dazu was beitragen kann. Und habe dann gemerkt, dass das sehr schwierig ist, allen Fällen und allen Lebenssituationen und allen Motivationen gerecht zu werden, weil man kann nicht pauschal sagen, das Ansinnen der einen oder anderen Person nimmt man nicht ernst, wenn jemand vergewaltigt wurde und ein Trauma dadurch hat und dann 9 Monate lang die Folge dieses Kind austragen soll, kann man sehr wohl diese Not und den Konflikt nachvollziehen. Und dann hat es eben in der Politik in den 90er Jahren, frühen 90er Jahren, zwischen 92 und 94, einen Prozess gegeben, der dazu geführt hat, dass man unabhängig von Parteigrenzen nach einem Kompromiss gesucht hat, wie kann man das auflösen. Und dann kam man eben zu dem jetzt noch gültigen Recht, dass die Frau beraten werden muss durch fachlich qualifizierte Leute, dass sie einen Entscheidungszeitraum einhält, dass sie nach der Beratung zu einer freien Entscheidung kommen kann, ob sie sich für das Kind oder gegen das Kind entscheidet. Und dafür hat man aber einen zeitlichen Rahmen gesteckt, der was mit der Entwicklungszeit des Kindes zu tun hat. Das heißt also, bis zu welcher Woche darf man das tun? Und ich glaube, dass diese Zusammenhänge sehr viel damit zu tun haben, wie weit ist die wissenschaftliche Erkenntnis über das, was ein Kind durchmacht. Grundsätzlich sprechen wir bei dem ungeborenen Kind von der ersten Phase, der Embryonalphase, die so etwa bis zur 9., 10. Woche gibt. Da werden überhaupt erstmal alle Organe angelegt, Arme, Beine, Kopf, alles, was man so hat, wird angelegt. Und danach spricht man von der Fetalphase, das ist das Kind praktisch so angelegt und alles reift. Also die Organe reifen aus bis zur Lebensfähigkeit. So, das ist der eine Rahmen, der gegeben wird. Der andere Rahmen ist natürlich der, in welchem Zusammenhang erfährt man, dass man schwanger ist? Wie viel Zeit braucht man, wenn man das weiß, um sich entscheiden zu können? Und dann ist man praktisch zu der Lösung gekommen, dass man gesagt hat, okay, wir lassen diese Notentscheidung unter Beratung zu bis zur 12. Schwangerschaftswoche. Bis dahin ist das Kind noch nicht vollständig in seiner Form so angelegt, dass man, ich sag jetzt mal, in einer Notentscheidung zu sehr in Richtung Trauma unterwegs ist. Also das ist ja alles Abwägung, das sind alles Kompromisse. Was ich gut daran finde, ist, dass man beibehalten hat, dass das Leben schützenswert ist, so wie in unserem Grundgesetz, dass das Leben grundsätzlich schützenswert ist, dass Töten eines Ungeborenen eine Handlung ist, die nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist, und dass man aber denjenigen, der in diesem Konflikt jetzt mit der Frau diesen Weg beschreitet, straffrei bleibt, wenn er sich an diese Kompromissrahmenbedingungen hält. Die Lebensschützer in Amerika wären damit sehr unzufrieden. Grundsätzlich sagen, Leben fassen wir nicht an. Und diejenigen, die für die freie Entscheidung einer Frau sind, möchte ich das Kind austragen, möchte ich das nicht austragen, sind auch unzufrieden. Aber meine eigene Motivation ist ja, sowohl als Arzt, aber auch als christlicher Arzt, möglichst dem Leben Raum zu geben, ohne gleichzeitig aber zurückzufallen, ich sag mal, in die Geschichte des letzten Jahrhunderts, wo man von außen befohlen hat, wie das der andere zu erleben und zu leben hat. Und deshalb, ich bin ein Verfechter der aktuellen Situation, weil da haben sich über die Parteien hinweg, über die Kirchen hinweg, alle Religionen hinweg, Menschen Mühe gemacht, einen Kompromiss zu finden, dass man für das Leben berät, der Frau aber nicht die Entscheidung abnimmt, sie frei entscheiden kann. Und ich bin super traurig darüber, dass wir aktuell in einer Diskussion stehen, wo dieser errungene Kompromiss als Bevormundung der Frau eingeordnet wird. Das macht mich sogar traurig.
Du sagst, du hast Bedenken, wenn die aktuelle Regelung, gesetzliche Regelung gekippt werden sollte, aufgeweicht werden sollte, welche Richtung auch immer, sich verändern sollte. Was denkst du, was für Konsequenzen folgen könnten oder werden?
Also ich bin natürlich so lange in diesem Beruf als Frauenarzt unterwegs und habe so viele verschiedene Menschen vor Augen, dass ich das Gefühl habe, von einer politischen Seite wird gerade der Eindruck erweckt, es muss endlich die Bevormundung der Frau aufhören und eine Befreiung stattfinden. Und ich glaube, die irren. Ich glaube, dass durch eine Abschaffung dieses Kompromissparagraphen 218, den wir jetzt seit ungefähr 30 Jahren haben, der schützt gerade die Frau. Denn was viele überhaupt gar nicht auf dem Schirm haben, ist, eine Frau wünscht sich, wenn sie schwanger ist, instinktiv, grundsätzlich dieses Kind, das ist meine Wahrnehmung, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen. Aber obwohl sie diesen Wunsch hat, tauchen natürlich sofort Fragen auf. Kann ich mir das leisten? Können wir uns das leisten? Wie sieht das mein Partner? Was sagen meine Eltern, mein Umfeld? Wie stehe ich da? Das Kind ist ja gar nicht von meinem Mann oder ich habe ja gar keinen Mann. Da kommen tausend Fragen. Und diese Fragen stehen in der Frau gegen den Wunsch, aber eigentlich wünsche ich mir dieses Kind. Und was viele auch nicht wissen, ist, dass das Umfeld ganz oft, das habe ich vielfach erlebt, zum Beispiel Eltern sagen, du bist ja noch nicht mal fertig mit deiner Ausbildung oder die Schule oder, also es gibt so viele Gründe von außen, die gar nicht aus der Frau kommen, sondern die der Frau auferlegt werden, warum die Frau hilflos da steht, weil sie wird bevormundet von ganz anderer Seite, nicht von der Seite, dass das Gesetz sagt, jedes Leben, das in dir entsteht, ist lebenswert, sondern dass die anderen sagen, jedes Leben, das in dir entsteht, muss erstmal finanziell gesichert sein, da muss eine entsprechende Beziehung dahinter stehen und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe die Sorge, dass wenn diese Zeit der Entscheidung, diese Beratung, dieses Überlegen, wenn das alles wegfällt, dass dann das Umfeld, der Partner, die Eltern, wer auch immer sagen, stell dich doch nicht so an, ist da heute kein Ding mehr, du brauchst doch nur dahin gehen, morgen ist erledigt. Also, dass da im Grunde noch ein viel größerer Druck entsteht, weil es ja gar nichts mehr gibt, was man im Prinzip überwinden muss. Also eine Beratung oder ich sag mal ein Gespräch, Aufklärung, da müssen ja auch Zeiten zwischen sein. Also wenn man heute beraten ist und am selben Tag vom Arzt ein Gespräch hat und so, das ist heute alles geregelt. Wie viele Tage müssen da sein? Welcher Abstand, damit es auch abgewogen ist? Also eigentlich würde man mit dem Abschaffen des Paragraphen den Schutz der Frau verringern. Und nicht wirklich ihre Freiheit vergrößern. Das ist meine Wahrnehmung. Und das sage ich auch jedem, der, ich sag mal, aus einer bestimmten politischen Ecke diesen Druck macht. Und das Interessante ist, ich hatte eine Diskussion mit ja, sehr aktiven, ich sag mal, Gegnern des Paragraphen 218. Und das Spannende ist ja, wenn die dann hören, was ich alles erlebt habe, dann entsteht eine ganz andere Stimmung, weil die plötzlich begreifen, ich will ja gar keine Frau bevormunden. Ich habe eher das Gefühl, dass wenn man den Paragraphen abschafft, die Bevormundung krasser wird. Also das ist schon auch interessant.
Und jetzt einmal komplett aus der medizinischen Sicht. Wie wertest du diese Einteilung der Fristen? Beispielsweise, wo liegt der medizinische Grund darin, dass der medikamentöse Schwangerschaftsabbruch nur bis zum Ende der 9. Schwangerschaftswoche geht? Als Beispiel, manche Praxen machen es nur bis zur 7. oder 8. Schwangerschaftswoche. Das heißt, wo liegt das Risiko, je später die Woche ist, zum Beispiel bei einem medikamentösen Schwangerschaftsabbruch?
Also vielleicht auch nochmal zur Aufklärung. Es geht ja im Grunde genommen bei einem Schwangerschaftsabbruch um etwas, das der Natur, der Biologie der Frau widerspricht. Man muss sich vorstellen, in dem Moment, wo Schwangerschaft entsteht, die entsteht ja im Eileiter. Also die Eizelle ist aus dem Eierstock freigespült, ist im Eileiter in diesem ampullären, also in diesem trichterförmigen Anteil. Die Samen kommen bis dahin, das wird befruchtet und dann versucht der Eileiter das halt zurück in die Gebärmutter zu bewegen. So ein bisschen wie eine Anemone, die sich so zusammenzieht und so, und entsteht praktisch ein Fluss zurück. Das braucht ein paar Tage und dann ist halt irgendwann die befruchtete Eizelle in der Gebärmutter angekommen. Da ist sie schon nicht mehr eine Zelle oder zwei oder vier, sondern das sind schon etliche Zellen. Dann nistet sich das ein und innerhalb von 2 Tagen ist es eine richtige Kugel, die sich einnistet. Und aus einem Teil der Zellen wird ein haftender Mutterkuchen und aus dem anderen Teil wird dann im Prinzip die Eihülle und dann innen drin praktisch auch der Embryo und der Dottersack. Also alles wird aus diesen ersten Zellen. Und das geschieht in einer ziemlichen Geschwindigkeit, kann man sich kaum vorstellen, in wenigen Tagen. Und je länger das lebt, umso größer sind die Sicherheitsmaßnahmen, die dieses Kind und sein Mutterkuchen und seine Haut praktisch eingebaut haben. Dieser Schutzmechanismus ist so fantastisch, dass es schwieriger wird, eine intakte Schwangerschaft zu beseitigen. Das hat die Menschen schon seit Jahrtausenden beschäftigt. Da hat man ja alles Mögliche versucht, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt ist Schwangerschaft schwer zu stören. Und damit hängt natürlich auch der Erfolg von Therapie zusammen. Wenn man also sich beraten hat und entschieden hat, die Schwangerschaft soll abgetrieben werden und Fachleute der Frau helfen sollen, dann geht es ja nicht nur darum, das Kind, ich sag jetzt mal, zu töten. Es geht ja im Grunde genommen darum, die Schwangerschaft so zu beenden, dass man sie auch ausstoßen kann und später nochmal schwanger werden kann. Es ist also nicht das Ziel, einfach nur jetzt diese Schwangerschaft praktisch zu vernichten, sondern es geht im Grunde genommen ja darum, wie kann man ohne Schaden anzurichten diese Schwangerschaft beenden und ausstoßen und die Gebärmutter kann sich erholen und später kann die Frau frei nochmal entscheiden, ob sie vielleicht nicht doch nochmal eine Schwangerschaft wagen möchte. Und daran hängen auch diese medizinischen Maßnahmen. Also eine medikamentöse Abtreibung ist mit 2 Medikamenten so geartet, dass sie das erste Medikament, wenn man es einnimmt, praktisch das Leben des Kindes beendet und die zweite das Haften der Schwangerschaft in der Gebärmutter beendet, sodass es zu einem Ablösen und einer Ausstoßungsblutung kommt. Wenn man das so bezeichnen darf, einfach damit der Laie auch versteht, was da passiert. Also so wie bei einer Periode löst sich dann aber nicht nur die Schleimhaut, sondern die ganze Schwangerschaft und mit einer Blutung wird sie dann praktisch ausgestoßen. Und je länger man damit wartet, umso komplizierter wird das, umso weniger gelingt das mit dem Medikament und dann muss man halt nicht nur die Medikamente nehmen, sondern dann doch noch eine Narkose und eine Operation einsetzen. Also das ist der Grund, warum dieser Weg zeitlich sehr weit vorne angesiedelt ist und der andere Weg ist ja viel, wie soll man das sagen, er ist mechanischer und eindringender und verletzender. Also der andere Weg ist halt der klassische Weg der gynäkologischen Operation und der gelingt natürlich auch später noch, aber eben auch mit Komplikationen und Folgen.
Wenn Frauen oder Paare plötzlich in einem Schwangerschaftskonflikt geraten, da sind da verschiedene Ängste, ein Zeitdruck eben auch durch die verschiedenen Fristen und oft eine Ambivalenz. Können wir oder sollen wir nicht? Das ist ja ganz oft so eine Frage. Ein rationaler Gedanke in diesem Lösungskarussell ist oft, wenn es in Deutschland in diesen Fristen erlaubt ist, also ich sage jetzt mal das medikamentös bis hin zum operativen bis zur 12. Woche, dann kann es ja so schlimm nicht sein. Wie ordnest du das medizinisch ein?
Ich glaube, dass wenn man erfährt, dass der Schwangerschaftstest positiv ist, ich hatte übrigens gerade letzte Woche so einen Fall, und eigentlich hat man keinen Kinderwunsch. Beide Partner waren sich einig. Beide haben auch verhütet und trotzdem ist es zur Schwangerschaft gekommen. Dann überwältigt dich das erstmal. Dann wird dir heiß und kalt. Dann kannst du es erstmal kaum glauben. In dem Fall war das auch so. Ich war der zweite Arzt, der aufgesucht wurde. Und auch aus einem bestimmten Grund, weil natürlich viele von mir wissen, wie sorgsam ich mit Ultraschall und Ungeborenem umgehe. Aber ich konnte halt eindeutig bestätigen, einen besseren Sitz und einen besseren Entwicklungsstand. Und also ich sag mal, besser konnte das nicht sein. So, und dann merkt man ja aber auf der anderen Seite eben, dieses Heiß und Kalt hört ja da nicht auf, sondern jetzt ist es, nachdem ich das dann konstatiert habe, dass alles okay ist, definitiv so. Das wird erfolgreich weitergehen, weil die Bedingungen sind optimal. Ich glaube, dass es einfach so ist, dass die Frau in dem Moment erstmal Panik hat. Es war nicht geplant. Eigentlich war kein Platz dafür da und vielleicht auch kein Geld. Und es gibt ja auch schon Kinder. Und die erste Panik ist, glaube ich, auch eine Panik, wo man am allerliebsten hoffen würde, das ist nicht wahr, darf nicht wahr sein und irgendwie wünsche ich es mir weg. Wenn dann aber vielleicht die Partnerschaft nicht so tragfähig ist oder vielleicht auch das Umfeld nicht einfühlsam ist oder niemand Mut macht, dann geht man halt auf den Weg in Richtung Beratung und Abtreibung. Was ich aber auch wahrgenommen habe, ist, dann ist die innere Auseinandersetzung aber nicht zu Ende. Viele Leute haben tatsächlich dann die Beratung hinter sich, den Arzt gesprochen, sogar schon eine Aufklärung, sie haben sogar schon einen Termin. Und auf dem Weg zum Termin ist immer noch eine ganz große Unsicherheit. Und was ich oft gehört habe, ist, wenn man auf dem Weg zur Klinik einen Partner hat, der sagt, du, ich spüre dir an, dass deine Entscheidung dich nicht trägt und dass du vielleicht doch diese Schwangerschaft willst. Ich gehe alles mit, was du entscheidest. Sowas gibt es, auch heute noch. Dann gehen die nicht hin. Das ist schon auch für mich eine bemerkenswerte Wahrnehmung. Das betrifft nicht alle. Und vielleicht ist es auch gar nicht die Mehrheit. Aber alleine, dass man sowas erlebt und mitbekommt, dann stellt man sich halt vor, was passiert denn mit der Frau, die so empfindet, die aber nicht solch einen Menschen an ihrer Seite hat, der ihr diese Türe aufmacht. Und dann geht sie, weil sie keinen anderen Weg sieht und kommt nach Hause. Das ist auch wiederum was. Ich habe solche Menschen eben auch erlebt, die dann nach Hause gegangen sind. Dann gab es noch Komplikationen. Sie sind dann bei mir gelandet, weil ich die Komplikationen behandelt habe. Also ich möchte an der Stelle eigentlich nur sagen, es gibt so viel Leid, dass man durch nicht ernst genommene eigene Bedenken, Wünsche, Fragen auslösen kann, weil man zu schnell ist, zu eilig ist und vor allen Dingen das Ganze bagatellisiert. Wie viele Menschen habe ich erlebt, die mir gesagt haben, auch alle haben mir gesagt, das ist doch nichts Tolles, nach einer Woche ist das vorbei. Und das tut mir weh, weil es letztendlich den Frauen nicht gerecht geworden ist.
Stichwort schwanger trotz Spirale. Die Gebärmutter wächst ja in der Schwangerschaft, die Spirale wächst nicht mit. Wie schätzt du die Prognose ein, wenn man mit sitzender Spirale schwanger bleibt?
Das ist medizinisch übrigens untersucht. Dazu gibt es Studien, Zahlen. Das ist relativ einfach zu sagen. Also natürlich eine Spirale. Es gibt ja heute wesentlich zwei Spiralen. Die eine ist mechanisch und mit Kupfer zum Beispiel. Die packt die Schwangerschaft entweder nicht einnisten lassen oder wenn sie sich einnistet, aber nicht entwickeln lassen. Und das andere ist hormonell. Aber was man auch eindeutig sagen muss, die Studien zeigen halt, wenn man dann trotz Spirale, weil man sie nicht rechtzeitig gewechselt hat oder die Wirkung der Spirale vorzeitig aufgehört hat und die Schwangerschaft sich in der Gebärmutter eingenistet hat, kann diese Spirale der Schwangerschaft so gut wie nicht gefährlich werden. Das stellt man sich andersrum. Viele Leute haben dann ein Bild im Kopf, wo ein Kind, was weiß ich nicht, die Spirale in der Backe sitzen hat oder so. Nee, das ist alles Blödsinn. Also die Schwangerschaft vor allen Dingen der Mutterkuchen, der am Anfang stärker wächst. Also die Spirale wird im Grunde genommen nicht in Kontakt mit dem Kind sein und sie führt selten zu einer Fehlgeburt. Das kann sie natürlich, wenn sie so sitzt, dass irgendwann zum Beispiel die Eihaut an der Stelle durch die Spirale verletzt wird. Aber es ist super selten. Es ist also kein gängiges Problem. Deshalb hat man auch entschieden, dass eine liegende Spirale bei einer intakten Schwangerschaft, die ausgetragen werden soll, nicht entfernt, sondern belässt. Einfach weil das Ergebnis so, ich sag mal, im Wesentlichen ungefährdet ist und die Zahlen so eindeutig sind.
Ja, du bist ja schon länger dabei und bist bekannt dafür, dass du mit deinem Ultraschallgerät die Zeit nimmst, hinschaust und auch andere hinschauen lässt, die es gerne möchten. Was oder wie hat sich die Technik im Laufe der Jahrzehnte verändert?
Also das kann ich natürlich persönlich ganz intim berichten, weil meine Frau und ich, wir haben das erste Kind 1983 bekommen. Und der Ultraschall hat ja seine radikale Entwicklung in den 70er, 80er Jahren erfahren. Und angefangen hat man mit Untersuchungen. Da ging es im Wesentlichen um die Frage, ist das Kind zu groß oder zu klein? Da konnte man das Kind aber nicht sehen, sondern man konnte nur ein Echo bekommen. Das ist ja, Ultraschall ist ja ein Echolot. Und dann konnte man sagen, aha, hier ist die eine Seite vom Schädel und da ist die andere Seite vom Schädel. Und dann hat man den Abstand gemessen und dann hat man angefangen, Statistiken zu erheben. Und dann wusste man, aha, der Schädel ist breiter wie 10 cm und hat das als groß definiert oder der ist eben kleiner wie 10 cm. Dann hat man angefangen, vorne und hinten zu messen. Später hat man den Umfang gemessen. Als ich 1985 anfing, waren die Ultraschallgeräte gerade in der Lage, den Umfang des Kopfes darzustellen. Das war aber auch alles. Also 1985, die gängigen Ultraschallgeräte konnten den Umfang des Kopfes sehen. Es gab vielleicht an irgendwelchen speziellen Zentren schon Ultraschallgeräte, die auch anfingen, andere Knochen diffiziler darzusehen. Am Anfang haben wir den Kopf gemessen, dann den Oberschenkel gemessen, dann den Oberarm gemessen. Und mit jeder weiteren Entwicklung kamen halt Informationen dazu. Das kann man mit heute nicht mehr vergleichen. Ultraschallgeräte, die halt in Kinderwunschpraxen heute stehen, warum stehen die da? Natürlich wegen der Frage Missbildung, Organanlage und so weiter. Die können schon in so frühen Schwangerschaften Dinge sehen, die haben wir damals bei einem austragenden Kind nicht mal erahnt. Und die kann man heute bei einem Kind in der 12. Schwangerschaftswoche, 18. Schwangerschaftswoche eindeutig sehen und festlegen. Also da ist wirklich kein Vergleich mehr. Und deshalb, wenn man heute ein gutes Ultraschallgerät besitzt und Eltern zum Beispiel mit der Frage kommen, ja, was hat denn diese Störung für Auswirkungen, die man bei meinem Kind festgestellt hat? Dann ist es oft sehr spannend mitzuerleben, wenn die dann ihr Kind, es gibt ja sogar heute 3D-Darstellung, also wenn die dann ihr Kind sehen und stellen fest, ich nehme mal ein ganz tolles Beispiel, Lippenkiefern-Gaumenspalte. Also Lippenkiefern-Gaumenspalte ist eine Krankheit, die kann nur die Lippe betreffen, die Lippe und den Gaumen oder auch den Kiefer. Gibt also unterschiedliche Ausprägungen und alle Ausprägungen können aber heute auch nach der Geburt behandelt werden. Das heißt, sie können operativ und kosmetisch gedeckt werden. Aber trotzdem führen diese Erkrankungen, wenn man sie denn dann vorher sieht, zum Zweifel der Eltern daran, ob denn das ihr Kind ist, was sie sich gewünscht haben und führen auch zur Indikation von Abtreibungen. Und da möchte ich einfach auch nochmal signalisieren, wir haben zwei Spieler in der deutschen Nationalmannschaft Fußball mit einer Lippenkiefern-Gaumenspalte. Ich sage jetzt die Namen nicht, aber alle wissen eigentlich, haben die Gesichter vor Augen. Oder der Kanzleramtsminister von unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte eine Lippenkiefern-Gaumenspalte. Alles helle Köpfe, begabte Menschen, denen man das auch kaum noch ansieht, weil sie eben anschließend operiert wurden. Aber daran sieht man natürlich auch, wie gefährlich ist das. Und ich habe den Ultraschall immer auch dazu genutzt, den Leuten zu zeigen, guck mal, das ist euer Kind. Das sind die Arme, das sind die Augen, die Ohren. Und natürlich haben wir uns auch die Spalte angeguckt. Aber wenn man natürlich zu diesem Kind eine Beziehung entwickelt, man sieht das gesunde Herz, man sieht die Fingerchen, wie das Kind sogar winkt und dann sieht man eben Ohren und Augen und dann sieht man eben, dass unter der Nase in der Lippe diese Spalte ist, dann relativiert sich das. Wenn aber jemand einen Ultraschall macht, die Eltern gar nicht in der Lage sind, das Bild zu erfassen, gar nicht mitkommen und dann von einer Lippenkiefern-Gaumenspalte spricht und dann eventuell noch im Beisatz, in manchen Fällen gibt es dann auch noch andere Störungen, dann ist das eine Horrornachricht. Also es hat im Wesentlichen was damit zu tun, was für Informationen sehe ich, was für begleitende Informationen gebe ich und ist der andere dann umfänglich in der Lage, für sich eine tragfähige Entscheidung zu treffen. Und was man jetzt in unserem Gespräch schon merkt, ist, das kostet Zeit. Solche Untersuchungen und Gespräche habe ich immer nach der Sprechstunde durchgeführt. Die waren in der Regel nicht privat zu bezahlen, sondern eben, ich sage jetzt mal, für die Eltern nur mit der ganz normalen Pauschale belegt, dauerten oft über eine Stunde. Aber das, was mir wichtig war, ist, dass ich sicher war, sie haben verstanden, was wirklich vorliegt. Sie haben Zeit gehabt, selbst Fragen zu stellen, bestimmte Dinge vielleicht nochmal sehen zu wollen und konnten dann, denke ich, eine viel reifere Entscheidung treffen.
Für Eltern ist ja ganz oft die Frage, wenn es einen Verdachtsmoment oder auch schon eine Diagnose bekommt, was kommt auf uns zu? Also Sicherheit, was kommt auf uns zu? Und wenn ich dich richtig verstehe, ist die Technik ja auch ein fortschreitender Prozess, wo man immer mehr auch sehen kann, vielleicht auch früher sehen kann. Und wie würdest du das einschätzen, das, was ich im Hier und Jetzt sehe? Es gibt natürlich unterschiedliche Ausprägungen und Diagnosen. Aber was ich im Hier und Jetzt sehe, wie safe ist die Prognose dafür, was dann auf die Eltern zukommt, wenn das Kind geboren ist?
Habe ich eine kleine lustige Geschichte. Wir waren als Familie 4 Jahre in Afrika tätig, sind 92 zurückgekommen. Da haben wir auch Gynäkologie und Geburtshilfe gemacht, aber 92 sind wir zurückgekommen. Und dann habe ich mich um eine leitende Oberarztstelle beworben, zusammen mit einem Kollegen, den ich bis heute kenne. Und jedes Mal, wenn wir uns treffen, kommt er auf mich zu und sagt, danke nochmal, dass du damals gewonnen hast. Das ist natürlich ganz lustig. Ich bin halt damals leitender Oberarzt geworden, mit Hintergrunddienst, mit Nachtdienst, mit Wochenenddiensten. Und er hat eine Stelle bekommen in einem Pränataldiagnostikzentrum und ist dort Ultraschallspezialist, ein hochdotierter Ultraspezialist geworden. Hat wesentlich mehr Geld verdient als ich, hat wesentlich besser geschlafen am Wochenende und Samstag, Sonntag frei gehabt. Und deshalb sagt er immer ganz spaßig, wie cool, dass du damals gewonnen hast. Danke nochmal. Und das ist ganz lustig. Aber wenn wir uns treffen, der ist so spezialisiert und so gut ausgerüstet, dass die Fehler, die wir damals alle in den 80er Jahren noch gemacht haben, heute in der Form praktisch nicht mehr vorkommen, außer bei Berufsanfängern, die zwar ein tolles Gerät haben, aber das Gerät noch nicht richtig bedienen und lesen können. Aber ansonsten muss man sagen, die Technik ist schon enorm weit entwickelt und bestimmte Dinge kann sie eben auch mit an, ich sag mal, Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu bezeugen. Also das ist schon auch enorm.
Und die Konsequenz, was bedeutet es dann in der Konsequenz, wenn das Kind geboren ist? Zum Beispiel Trisomie 21, da gibt es ja wirklich verschiedene Marker, sage ich jetzt mal. Aber wie weit die Ausprägung ist, ob operiert werden muss, wahrscheinlich schon am Herzen oder vielleicht am Darm oder wie weit ausgeprägt, ist es nahezu deckungsgleich zwischen dem, was man im Ultraschall sieht und was dann auch hinterher dann ist, wenn das Kind geboren ist?
Das ist jetzt ein komplexes Beispiel. Also bei der Lippenkiefer-Gaumenspalte, die wir eben besprochen haben, da gibt es ja Ausprägungen und diese gerade kann man eindeutig feststellen. Bei der Trisomie 21 ist es so, es können ja viele Organe befallen sein oder nur eins oder nur wenige Veränderungen. Also die Ultraschalldiagnostik kann ja zumindest schon mal klären, hat das Kind Trisomie 21 mit oder ohne Herzfehler. Also ein Trisomie 21-Kind kann ja herzmäßig komplett gesund sein. So, das ist was. Was die Ultraschall natürlich nicht kann, ist, also jedenfalls nicht perfekt kann, in Ansätzen schon, aber perfekt kann, ist, wie stark ist denn die Beteiligung der Gehirnentwicklung? Also die Kinder sind ja auch in der Gehirnentwicklung verändert, jedenfalls häufig, auch nicht alle. Wir kennen Trisomie 21 Schauspielerinnen oder auch Vertreter von Behindertenverbänden, die Trisomie 21 haben, die können sehr wohl hochdifferenzierte Aufgaben wahrnehmen, weil eben sie keine Einschränkung haben, aber es ist natürlich häufig eine Beteiligung des Gehirns. Also das Ultraschallgerät kann schon mehr, aber es kann auch bestimmte Dinge nicht. Und ich sag mal, die Leistungsfähigkeit des Gehirns kann das Ultraschallgerät nur begrenzt verifizieren. Und zum Beispiel auch die Lebensdauer, die ist ja bei Trisomie 21 auch verkürzt. Aber eine Prognose, wie lange wird das Kind gesund leben, kann der Ultraschall auch nicht liefern. Also da bleiben Fragen offen. Und deshalb, ich bin ein sehr starker Verfechter, den Frauen gleichzeitig unbedingt den Rat zu geben, wenn sie sich an Selbsthilfegruppen, die gibt es, mit vielen Beispielen, mit vielen, ich sag mal, hilfsbereiten Menschen, die einen dazu einladen. Und ich glaube, dass bei all diesen Konfliktfragen, gerade Eltern, die das hinter sich haben, die authentischsten Ratgeber sind. Und das betrifft eigentlich alle Störungen, denn es gibt für fast alle Störungen auch Selbsthilfegruppen. Wenn das seltene Störungen sind, muss man schon mal was fahren. Bei Trisomie 21 findet man die wahrscheinlich im Nachbarort oder in der nächsten Stadt. Aber es gibt Selbsthilfegruppen und der Horizont, den diese Menschen haben, ist wirklich hilfreich.
Ich nehme wahr, dass du sagst, das ist schon ein Fortschritt, dass man bei der Diagnose Trisomie 21 im Ultraschall sieht, okay, da ist auch ein Herzfehler. Dieser Schritt weiter ist ja für viele Eltern, okay, da ist ein Herzfehler, damit könnten wir leben. Aber wir möchten gerne wissen, wie stark ist dieser Herzfehler ausgeprägt, dass wir uns auch wirklich zutrauen, damit zu leben. Dieser Unterschied, ist das, wie soll man sagen, ist das professionell, dass man das vorher einschätzen kann oder wird man es nie 100% einschätzen können, wie weit dieser Herzfehler ausgeprägt ist?
So wie ich das wahrnehme, hat sich die Situation sukzessive, also Schritt für Schritt verändert. Ich weiß noch, dass Ende der 80er Jahre immer wieder Leute auch berichtet haben, ja, ich hatte die und die Diagnose und am Ende war nichts. Und heute erfahre ich immer wieder auch von Kollegen, die in diesem Beruf tätig sind und hochqualifiziert sind, die sagen, ja, da bestand der und der und der Verdacht und der Woche haben wir mit dem und dem Gerät das eindeutig ausschließen können. Insofern finde ich immer angebracht, auch nochmal bei einer Diagnose nachzuforschen, ist das jetzt endgültig? Gibt es eine Verlaufskontrolle? Gibt es eventuell sogar noch eine höher qualifizierte Stelle, die das bestätigt? Das passiert aber. Bei vielen Fachleuten erlebe ich genau das, dass sie niemals sagen, also einmal geguckt und das ist es, sondern dass sie dann auch den Eltern sagen, das ist jetzt vorläufig unsere Wahrnehmung und dann kriegen die einen zweiten Termin, dann kommt eventuell jemand dazu oder jemand, der höher qualifiziert ist, übernimmt die ganze Untersuchung. Aber natürlich gibt es auch Punkte, wo man sagen kann, ja, hat sich alles bestätigt. Und das Kind hat eine schwere Herzmissbildung, das Kind hat dieses und jenes. Und natürlich kann daraus auch dann die Frage entstehen, trauen wir uns das zu, das alles mitzutragen? Das ist natürlich so. Wenn man, ich sag mal, wenn man schon technische Möglichkeiten hat, entstehen aus den Ergebnissen auch sowas wie Qualitätsanforderungen. Eigentlich steht der Mensch ja nicht unter einer Qualitätsanforderung, sondern ein Mensch ist ein Mensch. Aber natürlich geschieht das. Wenn man also nach Möglichkeiten sucht, dem Kind den optimalen Start durch Hilfen zu ermöglichen, stellt aber fest, da gibt es Störungen, die man nicht durch Hilfen verbessern kann, kommen auch andere Fragen auf. Das muss man ehrlicherweise auch sagen.
Und eine Frage, die in diesem Kontext dann relativ schnell auch aufkommt, wenn eine Diagnose gestellt ist, wo das Kind außerhalb der Gebärmutter, außerhalb der Frau schon lebensfähig ist, ist die Schwangerschaft weiter fortzuführen. Ich erlebe das in der Villa wie ganz oft, dass Frauen wirklich eine Angst haben, boah, jetzt ist eine Diagnose gefunden worden, wenn ich jetzt schwanger bleibe, kann mein Kind plötzlich im Bauch versterben und ich kriege es nicht mit. Das ist ganz oft eine Angst, die die Frauen haben, wo auch manchmal der Ansprechpartner fehlt, auch aus ärztlicher Sicht. Wie ist die Diagnose einzuordnen? Also ist es naheliegend oder eben nicht, aber es ist trotzdem eine Angst. Also die Möglichkeit, weiter schwanger zu bleiben. Und es wird die Wahl gestellt hin zu einem sogenannten Fetozid. Also einem späten Schwangerschaftsabbruch ist ja in Deutschland erlaubt bei einer Diagnose bis zum Einsetzen der Wehen. Wie beschreibst du als Arzt den sogenannten Fetozid?
Also ich fange nochmal bei deiner Frage am Anfang an. Was sich heute verbessert hat, ist, dass viele Pränataldiagnostikpraxen sich verbunden haben mit Beratungsstellen. oft sogar direkt, ich sag mal, im selben Gebäude oder nebenan, sodass es für die Frau keine zusätzliche Reise sein muss. Das heißt, ich begrüße das sehr, dass wenn man durch Ultraschall oder andere pränataldiagnostische Verfahren zur Erkenntnis von Diagnosen kommt, die, ich sage jetzt mal, die Lebensfähigkeit oder aber auch die Lebensqualität stark eingrenzen und dass Eltern ja auch in eine Krise stürzt, dass in jedem Fall die Möglichkeit da ist, kompetente Beratung zu bekommen. Denn das muss man auch wissen, das sind alles Bereiche, in denen die Arbeitszeit Geld kostet. Und je höher die Person qualifiziert ist, umso weniger kann eine Beratung durch die höchst qualifizierte Person Überstunden angeboten werden. Das ist einfach zu teuer im System. Und das bedeutet, der Spezialist hat dann die Diagnose gestellt und ein Spezialist für Beratung und Gesprächsführung muss dann einspringen, um die Aufarbeitung oder die weiteren Gedanken zu begleiten. Und das ist, finde ich, eine gute Lösung, dass man das verbindet, dass man also der Frau das an Beratung anbietet. Das nächste ist aber wiederum die Frage, Mediziner grundsätzlich treten ja für das Leben ein und für den Lebenserhalt, aber Mediziner sind auch erfolgsorientiert. Und wenn jetzt klar ist, die Schwangerschaft ist durch bestimmte Kriterien schwer belastet und am Ende ist eventuell die Gesundheit der Frau gefährdet oder das Kind ist sowieso gar nicht lebensfähig, dann ist der Arzt natürlich jemand, der am ehesten den Schaden minimieren möchte. Und je früher dann quasi in seinem Blickwinkel die Schwangerschaft beendet ist, umso weniger Komplikationen können noch auftreten, umso kleiner ist das Kind, umso eher möchte man handeln. Das ist medizinisch sogar nachvollziehbar. Wird aber meinem Empfinden nach dem Seelenleben der Schwangeren nicht gerecht, weil es entsteht dadurch natürlich sofort auch ein Zeitdruck. Das heißt, wenn man jetzt diese Diagnose hat und der Frau sagt, am allerbesten ist beispielsweise, wir töten das Kind und es kommt dann aus der Gebärmutter raus und sie können sich schneller erholen und so weiter und so fort. Was damit überhaupt nicht berücksichtigt ist, ist ja, dass eine Frau, die auf dieses Kind gehofft hat, die ja schon innerlich sich Gedanken gemacht hat, wo wird das mal schlafen und in welchem Bettchen wird das liegen und wie werde ich meinen Alltag und wie viel Mutterschutz und Elternzeit, das ist ja alles schon bewegt. Jetzt muss sie sich von diesem Kind trennen. Also ich habe in meiner Zeit als Chefarzt in der Geburtshilfe und Gynäkologie den Frauen auch die Möglichkeit angeboten und zu sagen, keine Mutter muss, egal welche Diagnose, zwangsläufig ihr eigenes Kind durch Fetozid töten lassen und dann durch Geburtseinleitung, Tod gebären oder durch Kaiserschnitt oder wie auch immer praktisch dann diese Schwangerschaft loswerden. Sondern man kann in hoher Verantwortung mit engen Kontrollen, und das meine ich so, wie ich das sage, also viel häufigeren Kontrollen, die Schwangerschaft zu Ende begleiten, die Geburt begleiten. Natürlich gibt es durch eine Fortführung einer Schwangerschaft, wo das Kind nicht lebensfähig ist, auch Risiken. Aber meiner Meinung nach muss die Entscheidung, was der bessere Weg ist, bei der Frau bleiben. Und keine, wie auch immer, begründete Bevormundung stattfinden. Natürlich eine ausreichende Aufklärung und die Aufzählung der möglichen Risiken. Ich habe eine Reihe Frauen und ihre Familien begleitet im Austragen einer Schwangerschaft mit nicht lebensfähigem Kind. Die treffe ich zum Teil heute noch und die sind alle dankbar für diese intensive Begleitung. Natürlich ist das eine große Verantwortung. Und dieses Risiko muss man selber auch als Arzt bereit sein, mitzutragen. Und dafür muss man auch was aufwenden, Zeit in der Regel, hingucken. Ja? Aber ich kann das nur betonen, dass eine voreilige Bevormundung eben auch zu häufiger Störung in der Psyche der Mutter führen kann.
Detlef, wie sieht das praktisch aus? Weitertragen, schwanger bleiben, engmaschig, medizinisch begleitet werden. Das Kind wird geboren im Kreissaal. Was braucht es aus medizinischer Sicht? Du hast gerade schon ein bisschen das anklingen lassen, aber wie sieht es praktisch aus? Was ist eine medizinische Alternative zum Fetozid?
Nehmen wir mal so ein ganz dramatisches Beispiel. Das Kind hat keinen richtig ausgebildeten Kopf. Nennt sich medizinisch Anencephalus. Die Frau hat noch kein Kind geboren und das Kind liegt aber mit diesem nicht richtig ausgebildeten Kopf nach unten. Da muss man auch frühzeitig mit der Frau darüber sprechen, dass es dann, wenn das Kind ausgetragen ist, eventuell trotzdem zum Kaiserschnitt kommt. Das Kind, das nicht lebensfähig ist, durch Kaiserschnitt geboren ist, durch den Kaiserschnitt ja eine Narbe entsteht, es Komplikationen geben kann. Das, finde ich, muss man alles transparent mitteilen, damit die Frau nicht später das Gefühl hat, naja, die haben das alles so schön dargestellt, aber es war ja furchtbar dramatisch und am Ende hatte ich einen Kaiserschnitt und vielleicht bin ich gar nicht sofort wieder schwanger geworden und konnte gar kein zweites Kind bekommen. Ich finde, da gehört Ehrlichkeit dazu. Da gehört auch Abwägung dazu. Aber ich habe Frauen erlebt, die gesagt haben, Herr Katzwinkel, Sie können mir das alles erklären, aber mein Entschluss, dass ich mein Kind austragen will, der steht schon. Und dann gehört dazu regelmäßige Ultraschallkontrollen, Laborkontrollen. Man möchte ja alle die Komplikationsmöglichkeiten, die sowieso schon bestehen, in keinem Fall zusätzlich haben und die durch diese Erkrankung oder Fehlbildung des Kindes zusätzlich dazukommenden Risiken auch nicht. Also es gehört große Aufmerksamkeit dazu und ein klares Geburtsmanagement. Es gehören Terminverabredungen dazu. Also das ist aber alles machbar. Also es ist nicht ein unmögliches Ding. Es gehört einfach auch ein starker Wille dazu, von beiden Seiten aufmerksam zu bleiben. Und was ich in jedem Fall empfehle, ist, ein Palliativcare Kindersetting zu besprechen. Das ist da, wo ich meine Praxis und meine Klinik hatte, sehr wohl möglich. Die Nähe zu solch einem Palliativcare pädiatrisch ist gegeben. Das heißt, dann wurde im Vorfeld frühzeitig Kontakt aufgenommen. Die Schwangere ist da auch hingefahren, hat ein Gespräch geführt, Diagnose und alle Befunde, alles war zusammen. Das bedeutet, wenn dann das Kind geboren wird, ist ein Palliativcare-Team da und das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Wenn man ein Kind mit Fehlbildungen und Erkrankungen austrägt, das rein nach Lehrmeinung vielleicht vorher besser intrauterin durch Fetozid getötet worden wäre und ausgetrieben worden wäre, dann besteht aber trotzdem das Gesetz, dass wenn ein Kind dann geboren wird und atmet und einen Herzschlag hat, behandelt werden muss. Das ist eine Krux, also ein Kreuz, ein Widerspruch. Und wenn man aber ein Palliativteam hat, das vorher über die Diagnose informiert wurde, über die Nichtlebensfähigkeit des Kindes, dann kommen die und verifizieren nach der Geburt, dass das auch der Fall ist, also dass die Diagnose der Tatsache entspricht und dass dann in Absprache mit den Eltern keine lebenserhaltenden oder anderen wiederbelebenden Maßnahmen ergriffen werden. Es führt dazu, dass das Kind dann, wenn das Team das bestätigt hat, auf der Brust der Mutter liegt, von den Eltern empfangen wird und dann aber je nach Diagnose in den ersten Lebensminuten oder Lebensstunden ganz in Frieden auch wieder aus diesem Leben scheiden darf, ohne, ich sag mal, sinnlos behandelt zu werden, weil es ohnehin keine Chance hat.
Und das, was du beschreibst, Palliativ-Care-Team, bis dahin, also bis zur Geburt, medizinisch engmaschig zu begleiten, was Zeit kostet, was nicht unmöglich ist. Alles das, was du gerade beschrieben hast, ist das Standard an Kliniken mit Geburtshilfe oder braucht es einen Extraaufwand an Netzwerkarbeit, an Engagement, an Ausbildung oder Fortbildungen und Lernen?
Also es gibt eine Reihe Kliniken, wo das Standard ist. Und trotzdem glaube ich, dass es sicher notwendig ist, wenn man die Diagnose hat, dann sich auf den Weg zu machen, ob im Netz oder durch Telefon oder durch persönlichen Kontakt. Mhm. Und dann eben solch ein Setting vor Ort abzufragen und zu sagen, seid ihr bereit, diesen Weg mit mir zu gehen, mich da zu betreuen, mich ernst zu nehmen? Also das glaube ich schon.
Wie würdest du Menschsein definieren?
Das ist eine schwere Frage.
Ist es?
Also ich glaube, das ist auch eine Haltungsfrage. Also grundsätzlich steht ja im Grundgesetz eben, dass jeder Mensch unantastbar ist. Also dass der Mensch an sich unantastbar ist. Im Grundgesetz steht eigentlich sogar, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Und ich glaube, das kommt ziemlich nah in diese Gegend von der Frage, was ist der Mensch? Wir sind eine klassische Industriegesellschaft. Eine Dienstleistungsgesellschaft. Und da stecken schon zwei Dinge drin. Nämlich Industrie, das ist das, was man produziert oder verdient mit dem, was man produziert. Und Dienstleistungsgesellschaft, da steht schon das Wort Leistung drin. Der Mensch wird gemessen an dem, was er für andere leistet. Also der Wert wird über die Leistung bestimmt. Und ich glaube aber, dass der Wert des Menschen, also was ist der Mensch, was macht den Mensch wertvoll, dadurch nicht zu bestimmen ist. Sondern ich glaube, dass der Wert eines Menschen, also ich bin von Jugend auf aktiv in Kirche und engagiere mich da sozial und in vielen Dingen, deshalb waren wir übrigens auch in Afrika. Ich glaube, dass der Wert eines Menschen etwas Zugesprochenes ist. Also ich beschäftige mich ehrenamtlich sehr stark mit solchen Wertefragen, auch aus christlich-jüdischer Tradition heraus zu gucken, wie ist das da verortet. Und das Spannende ist ja, dass wenn wir all die Aussagen zum Beispiel von Jesus Christus aufgreifen und zusammenfassen, dass Jesus Christus gesagt hat, es geht nicht darum, wie viel Geld du besitzt, wie viel Hab und Gut du hast, sondern das ist alles Schnee von gestern an dem Tag, wo du diese Welt verlassen willst. Du nimmst nichts mit, sondern es geht darum, wie sieht dich Gott und wie bist du mit Gott und dir quasi verbunden und im Reinen. Und ich glaube eben, dass der Wert etwas ist, jeder ist ein Geschöpf Gottes. Jeder ist ein geliebtes Kind Gottes. Es gibt nur einen Gott. Also da unterscheide ich jetzt gar nicht zwischen Juden und Christen und Moslems oder wem auch immer, sondern jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes und jeder Mensch ist von Gott gesehen und damit hat jeder Mensch seine eigene Würde. Und Menschsein hat nichts damit zu tun. Also ich kenne einen sehr wertvollen Menschen, der hat keine Arme. Ja, ist interessanterweise, die Hände sind ihm oben an den Schultern angewachsen und ist mal Olympiasieger im Tischtennis geworden. Und das macht so ein bisschen deutlich, auch wenn der jetzt nicht Olympiasieger geworden wäre. Aber das ist schon auch faszinierend zu sehen, dass ein Mensch ohne Arme überhaupt Tischtennis spielen kann. Ich finde das großartig, wahrzunehmen, dass unabhängig von dem, welche Leistung wir erbringen können, jeder Mensch einen Wert hat. Das ist für mich großartig und wichtig.
Und du hast gerade schon gesagt, ehrenamtlich engagierst du dich auch gerade da, Menschenwürde, den Wert eines jeden Menschen. Du bist der erste Vorsitzende und Vorstand der Stiftung Provita. Was ist euer Anliegen und wie kann man euch finden und vor allem unterstützen?
Also die Stiftung Provita hat sich zum Ziel gesetzt, dass die Menschen unserer Zeit zu den komplexen Fragen am Lebensanfang, im Leben generell und am Lebensende, die durch wissenschaftliche Entwicklung, Untersuchungsmethoden, durch viele Dinge ja im Fluss sind, weil sich Fragen auftun, die man früher nicht kannte oder Antworten ergeben, von denen man nichts wusste. Wir wollen die Menschen sprachfähig halten, mitzureden. Ich erlebe sehr viele Menschen, die sagen, oh, das ist mir alles zu kompliziert, da kann ich nichts zu sagen. Das führt aber wiederum dazu, in einer Industriegesellschaft mit Leistungsprinzip, dass das Geld im Wesentlichen bestimmt, was gemacht wird. Was kostet uns das? Was ist uns zu teuer? Und wir möchten in keinem Fall, dass diese Kriterien letztendlich über den Wert eines Menschen bestimmen. Sowohl am Lebensanfang nicht, als auch am Lebensende nicht. Ich war bei einem Gespräch dabei, wo eine Frau eine Frage gehört hat und dann gesagt hat, ja, ich will ja niemandem zur Last fallen, wenn ich alt bin. Ich möchte nicht, dass sich meine Kinder um mich kümmern und am liebsten möchte ich auch als Asche so verstreut werden, dass keiner nach mir gucken will. Das finde ich schon eine gewaltige Umwälzung dessen, was wir aus unserer Tradition her an Kultur mit uns bringen. Es war immer wertvoll, dass jemand, der mal jung war und verheiratet war und Kinder großgezogen hat, wenn der alt und krank wird, andere für ihn sorgen, sich um ihn kümmern, ihn pflegen, ihm ihre Liebe entgegenbringen und wenn er dann gestorben ist, ihn beerdigen und sogar ihm im Nachhinein noch, ich sag mal, die Ehre erweisen, an ihn zu denken. Diese Kultur verschwindet und die Leute haben schon Angst, dass alleine, selbst wenn sie in einer Urne begraben sind und nur in einem kleinen Kasten eingebunden, dass niemand danach gucken würde. Also was wir wollen ist, dass die Menschen sprachfähig bleiben über die Werte, die sie tragen. Und die Werte ergeben sich meiner Empfindung nach aus Ethik. Und Ethik entsteht aus einer Auseinandersetzung mit dem, was mir wertvoll ist und was mir weniger wertvoll ist. Und wenn die Menschen aber schon Angst haben, jemanden zur Last zu fallen, merken wir ja, dass die Grundlagen ganz andere sind. Da geht es um Geld im Wesentlichen, um Zeit, um Aufwand. Und es geht gar nicht mehr so sehr um den Wert. Und wie gesagt, wir versuchen die Menschen in dieser Auseinandersetzung sprachfähig zu halten. Das heißt, wir verkaufen keine Antworten oder Meinungen, sondern wir bieten den Menschen Informationen, Hintergründe und ganz viele Geschichten und Erlebnisse und Texte, die einem helfen können, aus verschiedenen Richtungen auf eine Sache zu blicken.
Und da gibt es verschiedene Infomaterialien und auch Kurse auf eurer Homepage zu finden zu verschiedenen lebensethischen Themen.
Ja, wir haben unterschiedliche Initiativen. Eine ist die Initiative Lebensfragen und der Obertitel ist schon, warum es auf manche Lebensfragen keine einfachen Antworten gibt. Und wir haben ja eben auch über schwierige Fragen gesprochen und deshalb gibt es dazu tatsächlich Kurse, um sich selbst weiterzubilden, aber auch um mit anderen ins Gespräch zu kommen oder in einem Gespräch zu bestehen. Das ist das Ziel, dass man selbst sich anfängt, eine eigene Meinung zu bilden.
Eure Homepage ist auf jeden Fall hier unten verlinkt. Ihr lieben Menschen, klickt auf jeden Fall gerne drauf und schaut dort vorbei. Danke, Detlef, für alles, was du getan hast, für alles, was du tust und für alles, was du noch tun wirst. Ich weiß, dass du aus bestem Anliegen und vollem Herzen heraus uns Menschen helfen und Mut machen möchtest. Danke heute für unser gemeinsames Gespräch hier am Mikro. Und dir möchte ich sagen, wenn dein Schwangerschaftstest positiv ist, atme erstmal durch. Es ist eine Veränderung, ja, und es muss nicht das Ende sein. Melde dich gerne bei uns. Wir sind da im Step by Step. Detlef, möchtest du noch was sagen?
Danke für die Einladung und danke für eure Arbeit. Ich beobachte das ja jetzt schon über 10 Jahre und höre super viele Echos von Menschen, die davon profitiert haben. Also macht in jedem Fall weiter mit eurem Engagement. Jederzeit Unterstützung von unserer Seite.
Danke, Detlef, für deine Wertschätzung. Und da haben wir es wieder, deine tatkräftigen Worte. Ihr lieben Menschen, da wo ihr seid, alles Liebe, voll Leben. Tschüss.
Nach einer kleinen Winterpause hören wir uns am 5. Februar hier wieder. Wir freuen uns auf euch.